Ihre Brustwarzen verhärteten sich.
Content ist mein Genre, ja.
Ich möchte nur kein toxischer Alpha-Mann sein.
Literarisch der Wahnsinn.
Um Gottes Willen.
Hab ich noch nie so gelesen. Ist neu. Finde ich richtig grausig.
Schon Romanschmökern.
Willkommen in unserer Welt.
Ich habe heute Nacht gar nichts geschlafen, bin so ein bisschen im Sand, aber ich habe geträumt, dass ich Musicaldarstellerin bin.
Warst du glücklich?
Es war urtoll. Ich wäre urgerne Musicaldarstellerin, aber halt schon erfolgreiche.
Ja.
Also ich will halt nicht umsonst irgendwo arbeiten und unnötig viel Geld dafür ausgeben und irgendwie...
Auch keine Ausbildung machen.
Nein, ich wäre einfach gerne talentiert und auf der Bühne und da.
Was ist deine Traumrolle?
Ich bin ja so ein Musical-Kind gewesen und bin's noch. Und Wicked liebe ich sehr, sehr, sehr. Und ich wäre so gern eine Glinda. Aber auch Beetlejuice finde ich großartig. Mhm. Und da wäre ich aber gerne einfach das Girl Scout, das original nur einen Song hat und dann grausam getötet wird. Und die ganze Zeit in so einer quietschigen Stimme redet, weil es halt ein Girl Scout ist und ein Herzproblem hat und deswegen dann auch stirbt, weil es erschreckt wird. Aber die finde ich so toll, die wäre ich gern.
Aber wenn du die quietsche Stimme gut findest, dann wäre Olympia aus der Rocky Horror Show auch ein guter Pick für
dich. Das ist so gut, dass du das sagst. Ich wäre nämlich gerne Riff Raff. Wirklich, das ist meine Traumrolle im Musical. Ich will auch nicht zu viel zu tun haben. Ich will nicht den Anspruch haben, auf der Bühne irgendwie einen schönen galanten Gang zu haben, sondern ich zahm mich da irgendwie so quer drüber. Mhm. Bin immer ein bisschen daneben, habe nur drei Haare am Kopf. Das ist irgendwie voll, was ich sein will.
Das ist, wie ich mich fühle.
Das ist, wie ich mich oft fühle. Außerdem, nein, das fühle ich.
Ja.
Das ist gut.
Verständlich, verständlich.
Was ist deine Traumrolle?
Ich bin nicht so eine große Musical-Maus. Ich fände es immer sehr lustig, wenn in Elisabeth ein Mann, die Elisabeth spielt. Also ich würde mich da auf jeden Fall melden, falls sie da jemanden suchen, der nicht so gut singen kann auch.
Das ist doch so ultra dramatisch, oder?
Ja, ja.
Das passt dann super.
Ja, ja.
Sehe ich schon auch.
Ganz, ganz groß.
Und stimm mal an, dass wir so einen Vorgeschmack haben, wie furchtbar Elisabeth wäre.
Nein, mein Hals ist ein bisschen verlegt. Ich glaube, ich kann gerade nicht singen. Und wenn, dann möchte ich top performen hier.
In der Küche vorher hat das anders ausgeschaut. In der Küche vorher haben die zwei schon gesungen.
Well. Nein, das mache ich nicht gratis, weil ich will nicht. So fangen wir gar nicht an. Du hast da schon recht.
Das heißt, falls da irgendwer draußen ist, der so eine wilde Musical-Idee hat mit Rollen wie Elisabeth, dem Girl Scout und Riff Raff, bitte schreiben, für uns produzieren und einfach uns auch hoch bezahlen und wir wären dabei.
Ja, ich wollte nur gerade sagen, kannst du dich erinnern, als wir nach Linz gefahren sind, um Jesus Christ Superstar zu sehen und ich dachte, dass Jesus Christ Superstar ist, ein Musical, wo es darum geht, dass man in einer Castingshow den neuen Jesus castet und dann extrem enttäuscht war, dass es eine Bibelaufarbeitung ist. Ich finde, wir sollten das mit der Castingshow machen.
Ja.
Das heißt, du hast dich auf dieses Superstar-Aspekt fokussiert.
Irgendwie schon. Und ich sitze dann im Zug und ich so, ja, das ist doch so und so und so, so stelle ich mir das vor. Und jetzt war schon so.
Ich habe auch nicht gewusst, worum es geht. Ich habe nicht gewusst, dass es einfach nur die Geschichte ist. Ja, und ich war auch sehr überrascht. Aber ich hätte mir viel lieber deine Version davon angeschaut. Und sie haben es dann genannt, Jesus sucht den Superstar oder Jesus Christ Superstar 2.
Ich würde es mir anschauen.
Ja.
Wow, urschön. Okay, wir sind voll im Musical Game und heute ist eine Special-Folge, weil der Bernie und ich sind solche Wicked-Fans.
Ich bin letztes Jahr reingestolpert. Ich wusste nicht davor, dass ich das ganz großartig finde und habe mir allein diesen Film angeschaut, weil es so ein Hype drum war und war wirklich so, wenn ich diesen Film nicht genieße, dann sind das 2,5 Stunden meiner Lebenszeit, die ich da drinnen leiden werde.
Und er ist aus dem Kino gekommen und ich habe eine 12-minütige Sprachnachricht bekommen, wo er anfängt zu weinen und erzählt, dass das die besten 2,5 Stunden seines Lebens waren quasi.
Warum hab ich diese 12,5 Minuten nicht bekommen? Ich, die das Musical so sehr feiert und 5-mal im Kino war und...
Ich glaube, er wollte einfach mich bekehren. Ja. Weil, muss ich dazu sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, warum ich heute grün trage.
Ja.
Ja. Es wurde mir nur gesagt.
Grün oder rosa hat es geheißen. Und ich meine, ich wohne nicht hinterm Stein. Ich habe schon ein paar Reels gesehen. Ich habe Interviews mit den zweien gesehen. Ich weiß, dass Ariana Grande seit ihrer Rolle so hineingefunden hat da in ihre neue Persönlichkeit, dass sie jetzt anders spricht als vorher. Also ja, ich sehe den Hype.
Ja, und der zweite Teil kommt jetzt raus in ein paar Wochen. Und jetzt habe ich uns gedacht, wir werden eine Wicked-Spezialfolge machen.
Ja, diesmal kein Festtag-Spezial, sondern ein Wicked-Spezial. Mhm. Und die Folge hat niemand geringerer vorbereitet als Lena.
€4 bitte.
Und ich habe jetzt aber nicht primär ein Buch gefunden, sondern eine kleine Fanfiction. Und diese Fanfiction basiert nicht auf dem ersten Teil. Das heißt, Ines, du kannst jetzt einfach voll mit dieser Wicked-Realität einsteigen. Man braucht kein Vorwissen, aber ich empfehle einfach allen, diese Filme zu schauen, das Musical, und das ist großartig. Mhm. Die Fanfiction heißt No Real Power bei Reimagine 24. Mhm. Und es gab dementsprechend kein Cover, deswegen habe ich mir dann eins kreieren lassen.
Mhm. Okay, auf dem Cover zu sehen ist eine weiße Frau und eine grüne Frau. Die weiße Frau hat sehr lange blonde Haare und ein blaues Kleid. Ich dachte, es muss rosa sein. Okay, dann die grüne Frau hat sehr lange schwarze Haare. Sie haben beide die Augen geschlossen. Ihre Gesichter sind sehr nah, ihre Nasen berühren sich und sie schauen aus, als würden sie sich gerade in einem großen Krieg irgendwie aufeinander stützen und sehr intim und sehr dramatisch, weil im Hintergrund sieht man irgendwie ein Gemetzel. Außerdem fliegt von der linken Seite noch eine weitere grüne Frau ins Bild mit einem großen Hexenhut. Da hinten steht ein Mann, der schaut einfach nur aus dem Bild raus. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich sehen würde im Buchgeschäft, dann würde ich vorbeigehen. es ist so, es hat mich so ein bisschen so einen Gemälde-Touch.
Okay, ich habe noch eine Frage.
Bitte.
Und zwar, hast du geschaut, in welchem Jahr diese Fanfiction entstanden ist? Ist das was, was eine Reaktion auf die rezente Verfilmung ist quasi? Mhm. Oder ist das etwas, das ein Musical-Fan einfach vor Jahren schon gemacht hat?
Ja, die Fanfiction wurde letzte Woche fertig geschrieben.
Ah, okay.
Brandaktuell.
Brandaktuell, das ist ja super. Toll.
Gut, ja, wir befinden uns in einer alternativen Welt ohne Wicked-Ereignisse.
Aha.
Und unsere Protagonistin, die grüne Hexe Elphaba, führt eine Buchhandlung, ist jedoch eigentlich Spionin gegen den bösen Zauberer, der Oz beherrscht.
Mhm.
Elphaba ist in ihrer Rolle als Spionin sehr frustriert, weil es irgendwie keine Fortschritte gibt, irgendwie macht niemand was. Und in ihrer Bücherei führt sie auch verbotene Bücher über Tiere. Ein wahnsinnig großes Risiko ist. Tiere sind in Oz verboten.
Ist das so in diesem Wicked-Universum oder ist das sowas?
Kind of.
Das ist eine Referenz drauf, eine direkte, ja.
Mhm.
Warum sind da Tiere verboten?
Weil Tiere magisch sind.
Mhm.
Spoilere ich das jetzt, wenn ich das sage? Es wird urviele Wicked-Spoiler in diesen Dings geben wahrscheinlich.
Schaut euch einfach die Filme an.
Ja, schaut es euch einfach an. Der Magier ist ja nicht wirklich ein Magier, sondern ein Stümperer und er möchte die richtige Magie aus dem Land vertreiben.
Und die Tiere, die können reden und der Magier sorgt irgendwie dafür, dass die Tiere dann nicht mehr reden können. Ich liebe es auch, das würde ich einfach so ein bisschen ins kalte Wasser werfen mit sehr viel, du wirst einfach so viele Informationen bekommen, die gar nicht so gut zusammenhängen und man bräuchte vielleicht doch ein bisschen Vorwissen, aber
okay, halt Tiere sind verboten.
Mhm. Genau. Und Elphaba führt aber in ihrer Buchhandlung tatsächlich Bücher über Tiere, was ein großes Risiko darstellt.
Mhm.
Sie lebt auch zusammen mit ihrer Schwester Nessa dort. Die ist aber ahnungslos von ihrer Spionagekarriere. Und eigentlich ist Nessa für dieses ganze Buch relativ irrelevant. Hin und wieder kommt sie vor mit ihrem Haarwarer.
Also dort sind nicht alle Leute Zauberinnen und Hexen, sondern da gibt es so ganz normale Menschen und dann gibt es ein paar Hexenmenschen.
Genau.
Genau, also die meisten sind sogar nicht magisch.
Aber alle Tiere sind magisch. Gibt es in diesem Universum Spinnen zum Beispiel? Oder gibt es einfach kein so kleines Tier? Und wenn so.
Warum stellst du dir vor, dass es super scary ist, eine magische Spinne zu begegnen?
Nein, aber wenn die verboten sind, ich meine, die wird man ja schwer los.
Hm.
Entschuldigung, das ist eine dumme Frage, ich weiß, aber werden hier Antworten geliefert.
es gibt keine Spinnen.
Okay.
Ja, das wurde auch auf jeden Fall explizit im Buch erwähnt. Mhm. Und dieses Problem gibt es einfach nicht.
Ich habe noch eine Frage. Mhm. Und zwar, ist es in dem Setting auch so, dass Elphaba aufgrund ihrer grünen Hautfarbe diskriminiert wird? Oder?
Bisschen ja, aber das ist gar nicht so der Main Focus.
Okay,
sie ist einfach so eine Spionin.
Sind da viele Leute grün?
Nein, nur sie.
Weil am Cover sind zwei Leute, die grün sind drauf.
Ja, das ist die gleiche.
Die ist wirklich eine Zauberin, die kann sich klonen. Okay, es gibt eine grüne Person.
Es gibt eine grüne Person.
Und da kriegen wir keine Person.
Das ist das, was ich...
Ja.
Okay.
Weil was ist da irgendwie passiert?
Ja, dafür müsstest du dir jetzt den ersten Teil anschauen.
Ja, aber wird da erklärt, warum es eine grüne Person gibt? Ist die irgendwie so in einen Zaubertrank gefallen als Kind oder so?
Tatsächlich hat die Mutter während der Schwangerschaft einen grünen Zaubertrank
getrunken. Smoothie getrunken. Passt auf, liebe werdende Mütter.
Wir befinden uns in dieser Buchhandlung und auftritt Glinda, die gute Fee und ihr Verlobter Fiero. Sie kommen beide in die Buchhandlung, sie liebt die Buchhandlung irrsinnig, er mag einfach nicht lesen. Und ist total desinteressiert und es ist ihm alles wurscht. Glinda schaut sich ein bisschen um und es gibt so ein erstes Gespräch zwischen Glinda und Elphaba und Elphaba erklärt, wie sie zu dieser Buchhandlung gekommen ist und wie schön es hier ist. Mhm. Und es gibt auch so eine erste subtile Spannung zwischen den beiden.
Oh.
Und Elphaba erkennt auch, das ist so ein bisschen gefährlich, weil Glinda ist eine sehr prominente Person, die eindeutig für den Zauberer arbeitet und ist von dieser Begegnung wahnsinnig verunsichert.
Mhm.
Allgemein häufen sich einfach die vermissten Tiere, also immer mehr Tiere verschwinden.
Mhm.
Und es kommt zum ersten Mal zum Kontakt mit der Spionagefirma.
Die Spionagefirma?
Ja.
Spice.inc, oder?
Ungefähr, ja. Und Elphaba bekommt ihren ersten Auftrag. Sie soll nämlich bei der Palastfeier eine verdeckte Beobachterin sein und einfach ein bisschen zählen, wie viele Wachen sind da, was für Aufgaben gibt es da, welche Ausgänge gibt es eigentlich zum Palast und bereitet sich dann auf diese Palastfeier vor. Dort vor Ort ist sie relativ unauffällig.
Sie ist halt noch immer grün. Also wie unauffällig kann sie wirklich sein, wenn sie die einzige grüne Person in dieser Welt ist?
Ich finde auch so, wenn man eine Spionin auswählt, dann vielleicht nicht die einzig grüne Person im ganzen Königreich.
Da könntet ihr recht haben.
Aber schau, vielleicht ist die Spionagefirma sind die einzigen Personen, die nicht diskriminierend sind.
Tja. Sie fällt trotzdem nicht so sehr auf, außer Glinda. Glinda erkennt sie wieder, die ist auch auf dieser Palastfeier und sie haben so eine recht höfliche...
da ist eine grüne Frau, ich erinnere mich dunkel. Die muss ich doch irgendwann schon einmal gesehen haben.
Ich meine, ganz ehrlich, sogar Leute mit dieser Krankheit, wo man Gesichter nicht erkennen kann, sogar die würden sie wiedererkennen.
Ja.
Vermutlich.
Ja.
Ja, und Glinda ist so, wo habe ich dich schon einmal gesehen? Und dann kommt sie doch drauf, so, die Buchhandlung, genau, das war die. Und sie haben so ein kurzes Gespräch, das höflich ist. Und Elphaba ist einfach weiterhin die unauffällige Spionin und wird dann aber abgefangen von Madame Morrible. Das ist die Handlangerin des Zauberers.
Mhm.
Elphaba spielt die loyale Zauberer-Anhängerin vor und Morrible wird dann auch einfach davon abgelenkt und denkt sich so, diese Person werde ich nie wieder erkennen, weil die ist einfach grün und das wird einfach irgendwer sein, der auf der Palastfeier ist. Und dann treffen sich Glinda und Elphie wieder im Klo und reden das erste
Mal. Absichtlich? Also ist es geplant oder unabsichtlich?
Unabsichtlich.
Mhm.
Und es kommt zum ersten zarten, vertraulichen Moment und Glinda gibt zu, dass sie sich eine Freundschaft mit Elphaba wünscht. Und Elphaba, man denkt sich aber so, das ist schon ziemlich riskant, weil sie ist wahnsinnig populär und eine wichtige politische Persona. Aber gleichzeitig ist es eine Chance, um einfach auf mehr Informationen zu kommen.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es nicht riskant, sondern eigentlich ist das genau, was sie möchte als Spionin. Sie möchte erste Hand Informationen, deswegen würde ich mir denken, Katsching,
ja.
Das riecht nach einer Gehaltserhöhung.
eigentlich schon. Also dementsprechend geht Elphaba auf das ein bisschen ein und sagt so, ja, fix, wir können Freunde werden.
Schau, wie normal die Frage ist. Willst du, dass wir befreundet sind?
Ich finde, das ist eine urgute Frage. Ja. Die Ines und ich haben unlängst darüber gesprochen, wie es so ist und ob wir schon mal jemanden gefragt haben, ob jemand mit uns befreundet sein will. Und ich mag diese Frage sehr. Kommt sehr auf den Kontext drauf an.
Also ich möchte jetzt bitte eine unangenehme Willst du Freunde sein Beispiel haben.
Wie man das fragen kann? Oder?
Nein, also eine Geschichte? Weil ihr sagt, es muss nicht unangenehm sein. Das heißt, es muss doch eine Geschichte geben, wo es euch mal unangenehm war.
Eine Freundin von der Lena hat so Nachrichten gekriegt auf Teams von einem Kollegen, der diese ewig langen Texte geschrieben hat und dann so, ja, wieder Freunde sein und das zweideutig und unangenehm war.
Ah.
Also der hat nicht nur geschrieben so, hey, wollen wir Freunde sein, ich finde dich sympathisch, sondern hey, wollen wir Freunde sein und wie schaut diese Freundschaft dann aus, was wollen wir machen, wollen wir spazieren gehen, wollen wir wandern gehen, wollen wir Tennis spielen, ich bin gut im Bouldern.
Fünfmal gesagt, ich bin offen für alles.
Ja, voll.
Und dann aber so. Glaub nicht, dass ich jetzt irgendwas von dir will, was Besonderes oder so, sondern ich bin offen für alles.
Ja, das heißt,
hey, unangenehm.
Ich ermutige voll, hier so Leute zu fragen, geht's raus und fragt einfach Menschen, ob sie befreundet sein wollen.
Voll, aber wenn ihr gerade was mit ihnen am Laufen habt, dann fragt es vielleicht nicht, weil die Leute könnten glauben, dass du sie friendzonen willst. Also du willst sie friendzonen, dann ist es vielleicht die richtige Frage.
Ja.
Das ist eine andere Geschichte. Grüße gehen raus. Ja. Wir sind zurück im Palast und kommen darauf, hey, Madame Morrible hat sich doch nicht so sehr von Elphaba hinters Licht führen lassen und ist misstrauisch und befiehlt Glinda daraufhin, sie auszuspionieren. Glinda soll dementsprechend eine Freundschaft vorspielen und Informationen liefern.
Okay, aber war das davor oder nachdem sie gefragt hat, ob sie Freunde sein wollen?
Nachdem sie gefragt hat, ob sie Freunde sein wollen.
Ah, okay. Mhm.
Aber das kommt halt jetzt relativ gut, weil...
Ist ja irgendwie schon passiert.
Mhm.
Und ich habe noch eine Frage.
Ja.
Ist Elfie wirklich daran interessiert, mit ihr befreundet zu sein oder macht sie das nur für den Job?
Teils, teils. Mhm. Ja, also irgendwie findet sie sie schon süß und hat irgendwie Freude daran, aber prima ist sie schon eine professionelle Spionin, die einfach diese Informationen haben will.
Sehr unprofessionell, die kann nicht berufliches und privates trennen. Aber ich glaube, das wird nicht der letzte Hint von Unprofessionalität sein, den wir in diesem Buch bekommen.
Nö.
Okay.
Ein paar Tage später denkt sich also Glinda, okay, ich muss jetzt diese Mission anfangen und besucht Elphaba kurz vor Ladenschluss. Und beide freuen sich auch irrsinnig, dass sie einander sehen. Sie räumen dann noch so gemeinsam die Buchhandlung auf, haben so ein lockeres Gespräch und es kommt so zur ersten Nähe. Also sie berühren sich ein bisschen auf den Schultern und auf den Armen, und suchen schon irgendwie so die Nähe voneinander. Und man merkt, dass sich diese Beziehung einfach vertieft. Glinda hat währenddessen irrsinnige Schuldgefühle wegen ihres Auftrags, aber spielt halt trotzdem so mit. Und Elphaba lädt sie dann zu sich in die Wohnung an und fragt so, hey, wollen wir Abendessen? Und Glinda so, ja, safe. Mhm. Sie fühlt sich dort auch sofort wohl, sie kochen dann urcute zusammen. Sie schaut sich dann noch Elphabas Wohnung an. Auf der einen Seite, weil sie neugierig ist, aber auf der anderen Seite halt auch für Madame Morrible wegen dem Auftrag. Mhm. Und die beiden kommen sich dann aber in der Küche näher. Glinda erzählt dann auch ein bisschen, dass die Beziehung zu Fiero nicht freiwillig gewählt war. Und Elphaba fragt dann eigentlich so, hey, aber warum bist du da mit dem zusammen? Warum suchst du gerade so meine Nähe? Was ist hier los? Und Glinda kann aber die Wahrheit eigentlich nicht wirklich sagen. Und entscheidet sich deswegen einfach noch mehr abzulenken. Es wird geschrieben. Sie hätte ihr so viele Dinge nicht erzählen können. Und sie wollte nicht lügen. Sie war es leid, immer lügen zu müssen. Sie wollte einfach mal was Gutes für sich. Also sagte sie nichts. Stattdessen beugte sie sich vor, legte eine Hand auf jede Seite von Elphabas Gesicht. Sie hielt inne und wartete darauf, dass die andere Frau zurückweichen würde. Als sie es nicht tat, atmete Glinda ein und überbrückte den Abstand zwischen ihnen. Es konnten nur ein paar Sekunden gewesen sein. Doch als sie sich löste, waren beide außer Atem. Es tut mir leid, sagte Elphaba und sprang auf die Füße. Glinda runzelte die Stirn. Und beide sind ein bisschen überrascht von diesem Kuss.
Mhm.
Und ich habe euch das vorgelesen, weil dieses ganze Buch ist halt so kitschig geschrieben und irgendwie so schön geschrieben. Und ich habe noch keinen Schundroman geschrieben, den ich irgendwie so gerne gelesen habe. Es war so qualitativ so viel besser als sonst. Es war halt irgendeine Fanfiction aus dem Internet.
Oh.
Nichts gegen Chuck Tingles. Aber es ist einfach lyrisch so viel anspruchsvoller. Und ich bin mir sicher, dass da wahrscheinlich, das war irgend so eine 15-jähriges Mädchen aus Nantucket oder sonst was, die das geschrieben hat. Ja, also beide erkennen einfach, dass es eine irrsinnige Gefahr birgt, diese Liaison, und fühlen sich aber trotzdem wahnsinnig zueinander hingezogen und wissen nicht ganz, wie sie damit umgehen sollen.
Ja, das sind die spannendsten. Mhm. Gefährlich, verboten.
Beide lassen es dann auch für den Abend gut sein, also passiert nicht mehr. Und Elphaba berichtet dem Spionagezentrum, was alles beim Palastfest passiert ist, wie viele Eingänge es gibt, etc. Und es wird bestätigt, der Zauberer nutzt einfach all diese fetten Palastfeste, um die Unruhe und die Dürre zu kaschieren in diesem Land. Mhm. Und es kommt zu einer neuen Palasteinladung. Also es werden echt viele Feste in diesem Buch einfach gefeiert. Mhm. Und Elphaba bekommt ihren zweiten Auftrag, nämlich schon wieder auf dieses Palastfest sich zu schleichen, weil sie so unauffällig grün ist, und dort auch einen Abhörkäfer zu platzieren. Keine Spinne, einen Abhörkäfer.
Aber die sind verboten. Tiere sind verboten.
Aber Abhörkäfer sind sehr klein.
Ja, aber, also, verboten. Aber warte mal, ist das jetzt so wie eine einfach eine Wanze? Oder ist das jetzt wirklich so ein magisches Wesen, was so ein, dessen magische Fähigkeit ist, so ein Aufnahmegerät?
Ist ein Aufnahmegerät / magisches Wesen / Zauberzeug.
Magische Wanze, okay.
Magische Wanze. Also, Elphaba ist auf diesem weiteren Palastfest, trägt ein magisches Kleid und versteckt diesen, oder will diesen Käfer eigentlich verstecken.
Was ist ein magisches Kleid?
Ach, das wird einfach nur erwähnt.
So wie in Tribute von Panem, wenn sie sich so dreht und dann wird es so anders?
Genau.
Cool.
Genau, damit sie einfach weiterhin so unauffällig ist.
Mhm. Cool, ja.
Und sie sieht auch Glinda und versucht diese aber auszublenden, denkt aber die ganze Zeit an den Kuss. Und im Ballsaal sucht auch Glinda tatsächlich ihre Nähe und flirtet dabei ein bisschen, während Fiero einfach daneben steht und zuschaut. Mhm. Das ist so, dieser Fiero ist so ein Side-Character in diesem ganzen Buch. Mhm. Genau, sie reden ein bisschen wieder und Glinda bestellt Elphaba in ihr Büro, in den Raum Nummer 203. Mhm. Und Elphaba denkt sich, voll cool, so kann ich gleich irgendwie so allgemein in diese Büroräume dringen und sagt, okay, passt, in einer halben Stunde treffen wir uns in einem Büro. Mhm. Kommt dann dadurch euch bei den Wachen vorbei und schleicht sich dann aber auf dem Weg dorthin in das Büro von der Madame Morrible und versteckt dort den Käfer. Mhm. Und kommt dann letztendlich doch in Glindas Büro, das, wie schaut's aus?
Rosa.
Rosa, überall Kitsch und Spiegel.
Mal eigentlich genau so wie das Büro von Professor Umbridge. Mit so Katzentellern, die sich bewegen. Oh mein Gott, ja. Schon ähnlich, oder?
Oder die Kanzlei von Reese Witherspoon in Natürlich Blond 1 ja. und 2.
Dass es so viele rosa Büro-References gibt. Ja.
Girlboss.
Ja, also genau so sieht's aus. Und Elphaba ist vor Glinda da und findet dann dort aber plötzlich eine Akte über sich selbst mit den Schissdaten, einen Wohnungsplan und auch so der Notiz Spionen, Fragezeichen. Oh. Und ihr ist klar, boah, diese Akte wurde für Madame Morrible von Glinda erstellt und sie ist natürlich wahnsinnig schockiert darüber. Glinda kommt dann auch in den Raum rein und konfrontiert Elphaba.
Entschuldigung,
Doppelmoral.
Ich wollte sagen, ein bisschen Doppelmoral, weil auch ich bin nur mit dieser Person befreundet, damit ich sie ausspionieren kann. Also, ich werde zurück ausspioniert. Sie ist so eine schlechte Person. Well.
Absolut. Sie konfrontiert sie dann auch und Glinda gesteht den Spionageauftrag. Elphaba ist wahnsinnig verletzt und kühl und wirft Glinda Manipulation vor. Aha. Well. Und Elphaba verbrennt dann auch die Akte, flieht weinend und ist sich sicher, ihre Tarnung ist zerstört. Glinda bleibt zurück in diesem Büro, beseitigt die Spuren und hat ein wahnsinnig starkes Schuldgefühl. Mhm. Und plötzlich taucht Madame Horrible auf, Morrible auf. Und
Madame Horrible, was da war auch.
Und will Glinda aufs Fest zurückschicken. Und Glinda behauptet dann aber, seinen Bericht für den Zauberer zu haben und sagt, hey, bitte lass mich zum Zauberer. Mhm. Morrible hält sie von dem fern und Glinda denkt sich schon so, die wird diese Berichte, die ich der gebe, manipulieren. Mhm. Und versucht deswegen alleine zum Zauberer zu dringen, was ihr auch tatsächlich gelingt. Sie schleicht sich dann einfach bei ein paar Wachen vorbei, lügt ein bisschen und ist dann beim Zauberer und merkt dann auch, hey, der kann gar nicht zaubern, das ist einfach nur ein Mann und erkennt, dass er einfach ein Lügner ist.
Wie erkennt sie das?
Weil er nicht zaubert.
Ja, aber sind die anderen so, weiß nicht, sitzt da, trinkt einen Tee und rührt so mit Zauberkräften um? Ist das so, wie sich Zauberer verhalten?
Ja.
Dass man das in jeder Sekunde ansieht? Mhm.
Ja. Genauso wie MusikerInnen immer singen, Tänzer immer tanzen, Fotografinnen immer Fotos machen.
Ja.
Ganz klar.
Habe ich vergessen.
Auf jeden Fall deutet Glinda dann noch an, dass sie das Ganze durchschaut hat und jetzt auch misstrauisch ist und der Zauberer bietet ihr einfach einen Wunsch an. Und Glinda fordert zwei Sachen. Zunächst einmal einen direkten Zugang zum Zauberer und eine staatliche Finanzierung und Inszenierung ihrer Hochzeit mit Fiero.
Das sind die zwei dümmsten Wünsche, die ich in meinem Leben gehört habe.
Ich wollte auch gerade sagen, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Alle beide. Dieser Typ ist urunangenehm. Warum will sie einen direkten Zugang zu dem?
Weil er, ich glaube, weil er einfach so die Power-Person in dem Staat ist.
Ja, und sie aber damit irgendwie.
Das Ding ist nämlich, der Zauberer sagt, okay, passt, das erfülle ich dir. Dadurch erhält Glinda irrsinnigen Einfluss und wir erfahren, dass Glinda eine Doppelagentin ist. Ich habe mehr Reaktionen. Ich bin überrascht. Okay.
Okay.
Entschuldigung.
Also sie ist pro Tiere.
Ja.
Ja.
Na also sicher. Schau dir Ariana Grande mal an. Die schaut aus, als ob sie Tiere mag. Ja.
Ich dachte echt, ihr seid auch überrascht. Ich habe das so gelesen und mir dachte so.
Ich weiß nicht, ich habe sie immer gelesen. Also ich habe sie jetzt gehört so und die klingt mir wie so eine bisschen naive, aber nette Person. Und eine naive, nette Person, da gibt es in keiner Welt, würde ich keine Tiere mögen.
Ehe, aber Tiere sind da so anders gestellt. Tiere sind halt nicht so lieb, die man schützen muss, sondern schon so Personas.
Ja, noch schlimmer. Also, ja. Ja, also Entschuldigung, ich liebe Katzen, aber stell dir vor, Katzen, die sprechen können, würde ich schon, also mega.
Ja,
das wäre schon schön. Die ganzen klebrigen Katzen.
Klebrigen?
Ja, ich streichle auch die klebrigen Katzen. Die, die sonst niemand streichelt. Oh. Dass wenn man mit mir unterwegs ist, dann muss man Desinfektionsmittel einstecken, damit das geben kann, nachdem ich die klebrigen Tiere gestreichelt habe.
Das finde ich sehr schön. Das ist wirklich so eine Geschichte. Die Maria und die Ines waren in Kairo und da hat die Ines auch die klebrigen Katzen gestreichelt. Und statt dass die Maria gesagt hat, so hör auf, die klebrigen Katzen zu streicheln,
das wie ist grausig. Ex-Freunde zum Beispiel von mir, die gesagt haben, Ines, hör auf, die klebrigen Katzen.
Hat die Maria, ich finde, das ist der größte Liebesbeweis, hat gesagt, so ich sehe dein Bedürfnis und du machst das, ich akzeptiere dich so, wie du bist, aber ich schenke dir Desinfektionsmittel.
Oh, so schön.
Ja, ja, dann macht es, gibt auch Menschen, die mich annehmen. Ja. Du hast mir viel Hoffnung zurückgegeben, Maria.
Ja. Nicht nur annehmen, sondern auch so empowern.
Ja.
Und dich aber gleichzeitig vor Krankheiten schützen. Ja. Okay, ja, also Glinda ist auch pro klebrige Tiere.
Mhm. Es tut mir leid, dass die Reaktion nicht genug war. Ich verstehe die Geschichte nicht so ganz.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen befangen. Also nicht befangen, weil ich kenne die ganze Geschichte von The Wizard of Oz und die ganze Geschichte von Wicked 1 jetzt zumindest schon sehr gut. Und ich bin die ganze Zeit zum Überlegen so, okay, aber ist der Konflikt basically der gleiche, den wir haben? Und ja, es ist halt alles das Gleiche. Deswegen ist bei mir relativ wenig Reaktion drauf, weil es alles Sachen sind, die ich schon kenne und die ich schon weiß. Auch ja. So, dass so dieser große Plot ist, mit dem Tiere wegbekommen ist und so weiter. Das ist ja auch im Film ganz präsent und eins der Hauptthemen. Deswegen hat sich die Autorin da kreativ gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt.
Nö, eh nicht. Also dass sie einfach Spionin ist.
Ja.
Doppelspionen.
Doppelspionen.
Danke. Glinda geht dann auf jeden Fall bei diesem Fest zu Fiero und sagt so, hey, wir haben jetzt eine arrangierte Hochzeit im Interesse des Zauberers. Und Fiero ist so, okay, cool. Aber Glinda lenkt natürlich nur an Elphaba und es beginnt eine Kettenreaktion. Elphaba kehrt zurück zur Bücherei und packt schon all ihre Sachen, rechnet jederzeit mit einer Festnahme, ringt zwischen Wut, zwischen Angst, zwischen Sehnsucht nach Glinda. Und dann kommt auch diese Spionageagentur auf sie zurück und sagt so, hey, Glinda hat dich nicht verraten. Glinda ist seit Jahren die wichtigste Quelle im Palast. Und dass das alles nur eine Tarnung war für Madame Morrible und dass diese Akte über Elphaba ein notwendiges Opfer war, um Glindas Deckung zu schützen.
Entschuldigung, also ich meine, darf ich ganz kurz was sagen? Was hat die Firma davon abgehalten, ihr das im Vorhinein zu sagen, damit sie einfach weiß, vor der Person muss ich mich nicht fürchten und mit der Person muss ich mich nicht genauer zusammentun, wenn die eine eigene Spionperson ist?
Naja, schau, in Zeiten von Doppelspionage, vertraut man da seinen eigenen Spionen?
Nein.
Elphaba ist wahnsinnig emotional und überwältigt, verletzt, erleichtert, wütend und weiß nicht ganz, was sie jetzt mit diesen Gefühlen anfangen soll. Genau, und die Spionagefirma kann es endlich bestätigen durch Glinda, hey, der Zauberer ist gar kein Zauberer, ist einfach nur ein weißhaarter Zismann. Das heißt, die Bewegung kann handeln. Der Zauberer ist nur eine Fassade, man kann angreifen. 2 Tage nach dieser Offenbarung arbeitet Elphaba wieder im Laden und wartet einfach nur auf neue Instruktionen, wie einfach vorgegangen werden soll. Und Glinda taucht in Zivil im Laden auf. Elphaba konfrontiert sie und weiß nun, dass Glinda eben eine Rebellspionin ist. Und sie haben eigentlich so ihre erste echte Begegnung, weil jetzt
alle Fassaden gefallen sind.
Genau, danke. Also alle Fassaden sind gefallen und jetzt können sie das erste Mal eigentlich wirklich miteinander reden und gehen auch wieder dafür in Elphabas Wohnung. Hier gibt es eben diese Geständnisse, es kommt zu einer riesigen Anziehung und wieder zu einem Kuss. Dann beugt sie sich hinunter und drückt einen sanften Kuss auf Elphabas Hals. Elphaba seufzte und zog ihren Nägel Glindas Rücken hinunter. Sie schob die Hände unter Glindas weites Hemd und strich über ihre warme Haut. Glinda lächelte, glitt mit den Lippen an ihrem Hals hinauf und saugte an ihrem Hals. Elfa erfuhr ein Keuchen. Und wie genau soll ich das bitte unauffällig erklären? Glinda kicherte, ihre Hände glitten unter die Träger von Elfabas Kleid. Nicht mein Problem. Elfaba schnaubte und schob die Arme unter Glinda, hob sie mühelos hoch. Glinda quietschte überrascht auf, was Elfaba laut lachen ließ. Sie trug sie quer durch den Raum und ließ sie auf das Bett fallen. Wann musst du zurück sein? Flüsterte Elfaba. Glinda lächelte zurück. Ich habe den Wachen gesagt, ich wäre erst morgen früh zurück. Elphaba hob die Brauen. Selbstbewusst.
Kurze Anmerkung. Also gar nichts für ungut. Ich finde, das ist relativ genauso geschrieben wie die anderen Bücher.
Aber es kommen halt nicht diese Buzzwords vor, dieses du bist mein, du bist mein Besitz.
Sie fühlte sie komplett aus.
Ja.
Zumindest noch nicht. Keine Ahnung, was noch kommt. Aber hey, ich muss jetzt auch ehrlich mal sagen, ich muss mich ganz ehrlich bei dir und der Julia jetzt entschuldigen dafür, dass ich euch damals, als ich die Harry Potter-Folge vorgestellt habe, dass ihr mir da nicht so enthusiastisch wart, weil ich bin einfach ein bisschen im Wicked-Universum drinnen und ich verstehe die Dynamik von den 2 Frauen und ich finde es gerade ganz falsch, dass sich die sexuell näher kommen. Ich weiß nicht warum.
Was? Ja. Die sind doch so queer gecodet.
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwas.
Na!
Aber vielleicht ist mir auch ein bisschen zu. Sind sie mir einfach zu oberflächlich gezeichnet? Irgendwie bin ich nicht ganz on board damit.
Bernie, was ist denn, woher kommt diese Heteronormativität? Ich schippe die 2 so sehr. Vielleicht fand ich deswegen das Buch so schön, weil ich mir einfach denke so: hey, das, die ganze Zeit so eine Spannung. Aha. Natürlich gehören die zusammen. Wer wird im Urgit-Universum für dich zusammengehören?
Niemand. Ich finde, das ist ein liebesfernes. Also da geht es bei mir nur um gesellschaftliche Dynamiken.
Okay.
Es wäre eigentlich toll, wenn das sowas ist, weil das ist so unglaublich selten, dass es irgendwie nicht um romantische Liebe geht in irgendwas.
Voll, weil ich finde auch, dass der Liebesplot in Wicked absolut redundant ist.
Eigentlich. Mein Liebesplot gibt es ja bestimmt trotzdem, weil so halt freundschaftliche Liebe und ganz sicher ganz viele Emotionen und so. Aber halt nicht diese quasi normative romantische Liebe.
Und ich sitze da und höre ich zu und denke mir so, ja, eh. Und gleichzeitig denke ich mir so, nein, das ist so lieb, wenn es so einen Film gibt, wo die einfach Vollgas so einsteigen und sagen, hey, wir lassen uns jetzt ur drauf ein und sind einfach dieses lesbische Paar, das zusammen ins College gegangen ist, sich dort kennengelernt hat und eh schon gegen alle Normen brechen und gegen diese weiteren Normen auch einfach brechen.
Ich meine, ich habe es nicht gesehen. Ich bin voll an Bord, dass die ein schönes Pärchen werden und in Band 2 dann das, oder im Film 2 dann das komplett anders ist. Aber so habe ich das nämlich irgendwie so wahrgenommen, dass es da halt nicht um, ich weiß nicht mal, ob die so Love Interests haben in diesen Filmen.
Es geht nämlich um so eine Dreierbeziehung zwischen Fiero, Elphaba und Glinda.
Im Echten auch?
Aber halt nicht zwischen Glinda und Elphaba, was gar keinen Sinn macht.
Ach so, na dann ist ja viel besser, wenn die was anfangen, voll an Bord, 112%. Also Entschuldigung, diesen anderen, den braucht ja kein Mensch, der ist nicht einmal ein Zauberer. Okay.
Ich bin auch kein Fiero-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber...
Wer spielt denn? Ist der heiß?
Ja.
Ja.
Achso, ich wollte gerade schauen, Bailey? Aber ich kann nicht schauen, weil mein Handy steht da.
Jonathan Bailey, vor wenigen Wochen zum heißest, Hottest Man in Life 2025.
Ah, oh. Es hat mir auch gut gefallen, dass der das worden ist.
Ja.
Und dann die ganzen Fotos mit den Hunden, mit diesen verbotenen Tieren und so, das ist super.
Ja.
Außerdem, er steht auch nicht auf die beiden. Das ist doch schön irgendwie.
Man sieht die SchauspielerInnen. Ja. Das macht ihn so hot.
Ja.
Wenn du so weißt, ah, da passiert nichts Übergriffiges. Cool. Ja. Gut, die zwei haben also sehr leidenschaftlichen Sex miteinander. Und Glinda erklärt auch, dass diese Beziehung zu Fiero ein politisches Mittel ist. Und genau, dieser Austausch wird einfach wahnsinnig intim. Sie reden wirklich das erste Mal miteinander und werden aber körperlich auch. Und wachen dann am nächsten Morgen zusammen in Elphabas Bett auf.
Mhm.
Und Glinda muss sich dann aber zurück in den Palast schleichen, weil sie ja noch diese Fassade aufrechterhalten muss. Und Elphaba bekommt ihren dritten Auftrag. Der Aufstand wird nämlich vorgezogen. Und es kommt zu einem Plan, nämlich zu einem koordinierten Angriff zum Geburtstag des Zauberers. Nach Eindringen in die Stadt soll dieser Palast gestürmt werden und Elphabas Aufgabe dabei soll sein, die äußere und innere Schutzsysteme der Stadt zu deaktivieren.
Mhm.
Sie sagt dann auch so, ja, aber es braucht einen Rettungsplan für Glinda, weil die sind ja alle Hass auf sie. Sie ist ja weiterhin diese politische Persona. Und die Spionageagentur sagt so, na, haben wir nicht, es gibt keinen Rettungsplan. Elphaba ist erschüttert, aber folgt weiterhin den Plänen und plant irgendwie so ein bisschen einen eigenen Rettungsweg für Glinda, weiß aber nicht ganz, wie sie das anstellen soll.
Also es ist ihr Plan, den Zauberer wegzuputschen,
basically. Genau. Glinda denkt auch darüber nach, wie dieser Putsch passieren soll, vor allem wie die Unterdrückung von Oz einfach aufgehoben werden kann.
Mhm.
Und plötzlich kommt Fiero zu ihr und redet mit ihr darüber, was eigentlich ihre Zugehörigkeit ist. Ist sie Team Zauberer, ist sie Team Widerstand und offenbart, dass auch Fiero ein Doppelagent ist.
Oh.
Also es sind alles Doppelagenten. Wer ist wirklich auf der Seite des Magiers?
Der Zauberer ist nämlich auch ein Doppelagent. Und dann kommen alle drauf, dass alle Doppelagenten sind. Und es ist das Ende der Geschichte.
Super.
Nein.
Aber wir könnten es einfach so fertig erzählen. Dann sind alles Doppelagenten. Und dann macht man alle Käfige auf. Und alle Tiere dürfen dort wohnen. Und die klebrigen Katzen kommen dann in die Macht.
Ende. Oder der Zauberer ist doch kein Doppelagent und will sehr wohl diese Macht haben.
Oder dieser Fiero, der dann auch Doppelagent ist und dann doch eine andere Persönlichkeit hat, als die, die er als politische Person irgendwie vorspielt. Und die verstehen sich dann doch alle ganz gut und dann sind die voll die süße polyamore Gruppe.
Mhm.
Alle drei, weil die kommen dann drauf, dass sich eigentlich alle drei voll mögen und dass sie die gleichen Einstellungen haben und das alles ganz fein ist eigentlich.
Mhm.
Und dann kommt man drauf, dass Fiero ein Triple-Agent ist und der Zauberer. Und das jetzt aber alles aufgedeckt hat und eigentlich die Tiere auch Doppelagent sind und die wollen aber diese Unterdrückung, weil es gibt gute Tiere und schlechte Tiere. Und dann kommen die Spinnen, die es sehr wohl gibt und die sind eigentlich die Bösen.
Scheiß Spinnen, immer schon Post.
Zurück zum Putsch.
Zurück zum Putsch.
Mhm. Also Fiero und Glinda geben also zu, dass sie Teil der Rebellion, des Widerstands sind und wissen auch, okay, am Geburtstag des Zauberers werden die Rebellen kommen.
Happy Birthday!
Naja.
Und Glinda ist auch so ein bisschen bewusst, sie wird diesen Angriff nicht überleben, denkt aber dabei an Elphaba und akzeptiert ihr Schicksal.
Sehr dramatisch.
Mhm. Glinda hofft einfach, dass Elphaba während dieser Schlacht weit genug weg ist und ihr nichts passiert und akzeptiert dementsprechend ihr Schicksal und denkt sich so, ja, für Oz. Es ist der Tag des Putsches und Elphaba wartet auf dem Dach, auf den Beginn des Aufstands und per Signal öffnet sie dann alle Stadttore magisch Und Glinda ist währenddessen im Palast und bittet die Eliten einfach, sich in diesen Palästsälen zu sammeln, damit all diese Berater einfach auf einer Bühne sind und das viel einfacher ist für die Rebellen.
Aha.
Die Rebellen stürmen dann auch den Saal und es kommt zu so einem magischen Kampf und Elphaba kommt irgendwie auch dazu und es ist alles sehr dramatisch, bla 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 bla. Der Ballsaal ist eigentlich zerstört, überall kommt es zu Kämpfen, Glinda wird gefesselt und verletzt und sieht auch das erste Mal Elphaba und signalisiert ihr aber weiterzugehen, weil das einfach was viel Wichtigeres, der Zauberer ist noch nicht gefasst worden. Mhm. Elphaba sucht auf jeden Fall diesen Zauberer, bricht irgendwie in alle Türme ein, überwältigt die Wachen und findet endlich den Zauberer und kann ihn dadurch einfach chillig festnehmen. Und was ist dann ihr erster Impuls?
Glinda retten.
Glinda retten.
Ja. Ich bin wichtig.
Kommt zurück in den Ballsaal und sieht, dass Glinda dort geschlagen, gefesselt ist und die wütende Menge ist kurz davor zu lynchen. Glinda ist dabei ruhig, auch verletzt. Und wird als Prinzessin des Regimes dargestellt. Und was macht Elphaba? Sie wirft sich dazwischen.
Natürlich.
Ja, Glinda glaubt eigentlich, sie werden beide jetzt sterben, akzeptiert das auch für ein besseres Os.
Aber sie wirft sich dazwischen und schreit, it's me!
Liebe ich! Vier Euro bitte. Genau, und Elphaba stürzt in letzter Sekunde hinein, nimmt sie hoch und fliegt mit ihr durchs Fenster, bringt sie an die Grenzen des Munchkin-Landes zu einer alten Familienhütte, die bis dato noch nicht erwähnt wurde, aber die gibt es anscheinend. Und Glinda erkennt, Elphaba will bei ihr bleiben, als Schützerin und als Partnerin. Die beiden gestehen sich, dass sie einander wählen und sich lieben, richten dann die Hütte ein. Glinda betont, dass sie überglücklich ist, Hauptsache sie sind zusammen und sie gestehen sich auch, dass sie wahnsinnig Angst umeinander hatten, dass sie sterben und es kommt zu einer phänomenalen Sexszene am Ende und beide leben glücklich.
Ich finde es urlustig, dass so explizit beschrieben wird, dass sie die Hütte einrichten. Ja. Da herrscht gerade ein riesiger Krieg, aber sie richten jetzt diese Hütte ein.
Ich finde auch sehr spannend und irgendwie auch antigematisch zu sagen, so, ja, jetzt haben wir, ich gehe jetzt mal rein und dann verhafte ich den Zauberer. Und ja, das ist dann eigentlich schon meine Aufgabe gewesen, ist mir jetzt egal, ich baue mir jetzt eine Waldhütte mit meiner Freundin und ich lebe in einer lesbischen Beziehung.
Weil irgendwie, ich finde es super dann irgendwie von dort, wenn das irgendwie in geregelten Bahnen läuft und das irgendwie mein Hauptthema der letzten Jahre war, irgendwie da das Regime zu stürzen, dann nicht einmal schauen, ob das dann irgendwie nach so einem Putsch musste ich ja das irgendwie erst setzen und dann neue Strukturen aufbauen.
Ja.
Und da kommt man ja ganz leicht wahrscheinlich wieder in Muster, die gar nicht gut wären, weil da einfach so viel Unruhe ist. Vielleicht hätten sie aber noch ein bisschen warten sollen. Ja.
Und ich finde aber, daran merkt man, ich bin davon überzeugt, dass diese Autorin einfach ein lesbisches, junges Mädchen ist, das einfach so in dieser klassischen Beziehung, ja, es ist ganz, ganz, ganz viel passiert. Und wir ziehen jetzt sofort zusammen und haben unsere Hütte und haben einfach so den Rest unseres Lebens Glück und einander.
Und ganz viele klebrige Katzen.
Und ganz viele klebrige Katzen, ja.
Wow.
Ja, ich kenne mich jetzt aus mit Wicked, danke.
Ich finde, es war sogar überraschend nahe, einfach am Originalplot auf einer Art dann auch wieder.
Keine, ja. Ich würde jetzt auch gerne wirklich mit dir die Filme sehen. Weil du siehst dann diese Filme und denkst so, wo sind all die klebrigen Katzen? Ich weiß nicht, wer ist da jetzt Spionin? Das ergibt gar keinen Sinn. Warum hat diese Fiera eine doch durchaus wichtigere Rolle und diese Schwester ist ja auch relevant?
Ich dachte, wir schauen uns Teil 1 und 2 im Kino an, hintereinander.
Ja, das wäre voll schön, wenn wir zur Double-Premiere gehen. Nicht Sing-Along.
Für mich ist es dann halt auch eine Double-Premiere, muss man ehrlich sagen. Ja.
Ich schaff's nicht. Ich schaff nicht Sing-Along.
Ich will schon Sing-Along. Nicht nur.
Nicht nur.
Und ich will einfach in diesem Raum sein mit lauter Leuten, die nicht singen können und das embracen und urlaut sein. Und
ja, aber dann lenken mich die ab. Ich muss den Film verstehen.
Ich freue mich auch so sehr. Ich bin von einer befreundeten Person eingeladen, die haben sich extra ein Kino gebucht und wir werden uns halt auch alle anziehen dementsprechend. Und noch dazu ist das eine sehr queere Bubble. Das heißt, alle sind wahnsinnig bemüht einfach und ich freue mich schon so sehr auf diese Kostüme und ich bin so Feuer und Flamme für dieses Event.
Schauen Sie nur den zweiten Teil oder eins und zwei?
Den ersten Teil, der wird im Guck gezeigt, so eine Woche davor. Und der zweite Teil, den schauen wir dann zusammen.
Ah.
Willst du dabei sein?
Ja, ich habe Mathe noch nichts ausgemacht, deswegen. Aber wir haben gesagt, wir wollen es auf jeden Fall anschauen. Also schauen wir mal vielleicht.
Voll. Ich habe dir, glaube ich, eh den WhatsApp-Link geschickt, oder?
Kann sein.
Ja, du müsstest dann nur
rechts. Super, dann bleibe ich unbekannt, weil ich mich weiter nicht auskenne, weil allein schaue ich mir das sicher nicht an.
Ich habe mir den ersten Teil 5-mal angeschaut mit diversen Personen. Ines, ich bin dabei, wir schauen uns den gerne noch einmal an. Du kannst auch gerne einfach den zweiten Teil mal so schauen, weil du hast jetzt den
Inhalt. Habe jetzt eh Ahnung.
Ich habe den ersten Teil auf Prime gekauft, den können wir theoretisch auch sehen, wenn du möchtest. Wir zwei oder wir drei.
Ich bin dabei.
Wicked Film Nacht.
Ich singe dann halt etwa.
Das macht nichts. Solange du nicht immer Geld willst. Du singst doch gratis für mich.
Ich singe gratis. Super. Das wäre dieser Morgen sehr teuer für dich gekommen.
Ich mache euch einen grünen oder rosanen Drink.
Super.
Wow. Ah, ich habe noch einen zweiten Snack mit. Also ich habe Smoothies.
Ja.
Smoothies.
Wow. Apfel, Orange, Ananas, Banane, Cashew und Apfel, Minze, Limette, Kurkuma. Super.
Guave. Was ist Guanabana? Guanabana. Guave, Guanabana, pinke Drachenfrucht, Banane, Apfel. Und hört sich nicht so fancy an.
Zum Munchen, das hat jetzt eigentlich eh nicht so eine Wicked Reference, ich hätte viel bessere Snacks mitnehmen können, aber...
Ja. Churro-Snacks. Bio-Churro-Snacks? Sind die süß?
Mhm.
Geil.
Ich liebe die so sehr. Wow, du bist nicht begeistert, oder?
Die sind so trocken. Die sind wie Erdnussflips, nur mit Zimt.
Mhm. Kennst du diese Maisflips, die nach ganz wenig schmecken, die man so Kindern hinwirft manchmal, weil dann gatschen die so rum und dann ist man... Hab mal ein bisschen Freizeit. Ich glaube, es schmeckt ein bisschen wie die, nur dass man sie getunkt hat in so ein bisschen Zimt, aber nicht sehr viel. Es ist ganz ein weirder Snack.
Ich bin so begeistert von diesem Snack.
Oh, lustig. Sie schmecken auch echt nicht nach viel.
Ich kann heute echt nicht so eure Reaktionen abschätzen. Ich bin heute schwer.
Ja. Das war unser Fanfiction-Debüt eigentlich.
Wirklich?
Ja, ich glaube, wir haben davor noch nie einen Fanfiction vorgestellt. Was ist dein Schundroman zu Fanfiction abgleich nach dem einen Buch?
Ich glaube, es war eine sehr gediegene Fanfiction, dass es viel wildere gibt. Da habe ich dann aber schon fast die ganze Fanfiction durchgelesen, wollte nicht mehr weiterlesen, wollte nichts Neues mehr lesen. Und irgendwie fand ich es, ich habe es ehrlich genossen und es war gut geschrieben und die Dialoge waren auch irgendwie voll greifbar und ich fand es sehr schön.
Süß.
Ja.
Liebe Grüße an Reimagine 24. Danke für deine Story.
Ja, ich würde auch gerne mal eine Fanfiction lesen und ich lasse mich da voll gerne von unseren HörerInnen inspirieren. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Fanfictions gelesen oder vielleicht selber geschrieben habt, dann bitte, bitte, bitte schickt uns die Links auf Instagram oder kommentiert sie uns auf Spotify.
Ich habe ein bisschen recherchiert zu Fanfiction, weil ich euch was erzählen wollte und ich glaube, ich habe ein paar Vorschläge für dich.
Wirklich?
Hast du gelesen, was die ganz großen Themen sind, was die ganz bekannten Fanfictions sind? Auch wo ein bisschen die Anfänge herkommen. Ich glaube, da gibt es ein bisschen Potenzial, das auszuschöpfen. Ist.
Und schaut unbedingt die Wicked-Filme und das Musical.
Und seid nicht enttäuscht, wenn es nicht um Spionage geht.
Und zieht euch schön an dafür. Also zieht euch grün und pink an, weil es ist urschön.
Super.
Jetzt Bussi. Singen wir noch
einen
Song.
Defying Gravity.
Und irgendwer gibt uns dann 4 Euro. Schön was.
Gut.
Streichelt klebrige Katzen.
Kauft euch Desinfektionsmittel.
Bye bye.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und teilt sie mit euren Freunden. Schreibt uns auch gerne auf Instagram, falls ihr selbst eine Folge vorstellen möchtet und schaltet nächste Woche für eine neue Folge ein.